In seinem Buch A Quest for More schreibt Paul David Tripp von einem ein Zitat aus von einem weltlichen Professor für Existenzgründung, Jim Collins. Und er zitiert ihn mit folgenden Worten. Er sagt, gut ist der Feind von hervorragend. Und das ist einer der Hauptgründe, weshalb wir so weniges haben, das jemals wirklich hervorragend wird. Wir haben keine hervorragenden Schulen, hauptsächlich, weil wir gute Schulen haben. Wir haben keine hervorragende Regierung, weil wir eine gute Regierung haben. Wenige Leute führen ein hervorragendes Leben, weil es schlicht zu einfach ist, sich mit einem guten Leben zufrieden zu geben. Den Punkt, den Tripp hier in seinem Buch macht an dieser Stelle, hat etwas mit unserem Thema heute zu tun, mit dem wir uns beschäftigen wollen, was wir hier aus Lukas 10 sehen. Und zwar geht es um verzerrte Prioritäten, um Prioritäten, die nicht an der richtigen Stelle liegen. Wir werden uns heute in diesem Text Gedanken darüber machen müssen, was überhaupt des Christen höchsten Priorität sein sollte. Und das ist dann auch gleichzeitig der Titel der Predigt heute, des Christen höchste Priorität. Nun, wie wir das alle unweigerlich feststellen, leben wir in einer sehr schnellen und betriebsamen und hektischen Zeit. Wir sind gehetzt von Termin zu Termin, von Arbeit und Beziehungen und sozialen Medien und Hobbys, die unser tägliches Leben bis auf das Letzte ausplanen. Und all diese Dinge ziehen und zehren an diesen 24 Stunden, die ihn Gott uns gegeben hat. Und es ist nicht nur meine Beobachtung, dass je hektischer und je beschäftigter wir in unserem Leben werden, wir umso mehr dieses Wort Prioritäten in unseren Mund nehmen. Denn wir wissen alle, dass die Gefahr besteht, dass wir alles tun und dabei nichts erreichen. Und es lohnt sich nun an dieser Stelle einmal, dieses Wort Prioritäten etwas sich genauer anzuschauen. Wir sollten immer unsere Wörter definieren. Und das Erste, was uns auffällt, ist, dass wir dieses Wort schon sehr oft verwendet haben, aber vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren haben, was es eigentlich bedeutet. Der Duden listet zu dem Wort Priorität folgende Beschreibung. Er sagt, eine Priorität ist eine große Bedeutung. Es hat Vorrang und den größten Stellenwert. Und dieses deutsche Wort Priorität, wie ihr es feststellen könnt, ist ein Fremdwort. Es kommt aus dem französischen Priorité, welches am Ende von dem lateinischen Prior oder dem altlateinischen Pri herkommt. Und was am Ende nur das eine bedeutet. Und das ist, dass etwas das Erste ist, dass es das Vorderste ist, etwas, was früher kommt oder was eher kommt. Also wenn wir von einer Priorität sprechen, sprechen wir von etwas, was wirklich vor allem anderen kommt, was allem anderen vorangestellt ist. Es ist das Vorderste, das Erste, es ist vorrangig. Es ist von größter Bedeutung, es ist vielleicht auch das Grundlegendste von allem. Das Höchste, mit dem man sich beschäftigen kann. Es steht wirklich allem anderen voran. Also wenn wir oder wenn du etwas als Priorität in deinem Leben siehst, dann ist es etwas, was vor allem anderen kommen wird. Es ist vielleicht etwas, was alles in deinem Leben definieren wird. Es ist die eine Sache, auf die du fixiert bist. Es ist nicht, dass die anderen Dinge im Leben, die Dinge, die nicht Priorität sind, unwichtig sind, sondern es bedeutet nur, dass diese Sache, die unsere Priorität im Leben ist, dass das diese eine wichtige Sache ist, die wirklich allem anderen voransteht. Und die anderen Dinge sind auch wichtig. Nur diese Sache kommt zuerst. Wenn man sich da mal ein bisschen über die Definition Gedanken macht, muss man eigentlich feststellen, dass wir oft dieses Wort Prioritäten missbrauchen, weil wir es im Plural nennen. Eigentlich kann es nur eine Priorität geben. Wenn es etwas ist, was vor allem anderen kommt, kann es nur eine Priorität geben. Und da müssen wir uns auch heute Gedanken darüber machen, als Christen, was ist denn diese Sache, die wirklich allem voransteht? Nun, wenn wir eine Umfrage stellen würden und uns diese Frage stellen würden, was ist es denn, was in deinem Leben vor allem anderen kommt, was wäre da die Antwort? Vor 2 Jahren ungefähr sind wir in unserem Stadtteil Hellersdorf in Berlin mit einem evangelistischen Fragenbogen durch die Gegend gezogen, um einfach ins Gespräch zu kommen mit den Leuten. Und die erste Frage, die wir da gestellt hatten, war eben diese Frage: Was ist für dich das Wichtigste in deinem Leben? Und die Antworten, die gegeben wurden, waren etwas überraschend für mich, fand ich, weil die meisten Leute doch Familie und Kinder als ihre eine Priorität, die eine Sache, für die es sich zu leben gilt, genannt hatten. Und das in einem Stadtteil eigentlich, wo sehr viel sozial schwache Menschen leben. Andere Antworten waren Arbeit, Spaß haben, Beziehungen, Geld, Sicherheit, Freundschaften und so weiter. Nun, wenn ich nun dir diese Frage stellen darf: Was ist nun deine Priorität in deinem Leben? Was kommt in deinem Leben vor allem anderen? Was würdest du antworten? Ist es vielleicht auch Familie, Kinder, vielleicht die Arbeit, Beziehungen, vielleicht Dienen in der Gemeinde? Was ist es, das dein Leben so definiert, dass es wirklich vor allem anderen kommt? Nun, es gibt in der Schrift einiges an Beschreibungen, wo Leute ganz klar definieren, was ihre eine Priorität ist. Und eine von diesen haben wir heute Morgen schon gehört. Im Psalm 27 sagt König David es unmissverständlich, was seine eine Priorität ist, nach der er trachtet. Lass uns das nochmal kurz zusammen lesen. Psalm 27, Vers 4. Sagt er es unmissverständlich: Eines erbitte ich. Eines erbitte ich von dem Herrn. Und was ist das, David? Was ist das eine, das du erbittest von dem Herrn? Dass ich im Haus des Herrn bleiben darf, mein ganzes Leben lang. Wozu, David? Wozu möchte David sein ganzes Leben lang im Haus des Herrn bleiben? Um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Seht ihr, David hatte nicht viele Prioritäten in seinem Leben. Er hatte nicht viele Dinge, die er von Gott sich erbittete, erbat. Er hat sich nur eine Sache von ihm erbeten, und das ist, dass er ihn sehen darf. Dass er sein ganzes Leben lang nur ihn sehen darf, nur auf ihn schauen darf, ihn erkennen darf. Kannst du deine Priorität im Leben genauso klar und deutlich definieren, wie David es hier tat? Ist das auch wirklich dein tagtägliches Gebet, dass du diese eine Sache, auf diese eine Sache konzentriert bist, um Gott zu schauen und ihn zu erkennen? Oder ist es andere Dinge? Nun, wie gesagt, es soll nun heute um diese Frage gehen, und wir wollen uns diese Frage anschauen, nicht nur, weil wir ein Beispiel hier in David gesehen haben, sondern weil wir in dieser Stelle, die wir uns heute anschauen werden, in Lukas 10, von Jesus selber ein Beispiel bekommen, wie diese Priorität auszusehen hat. Und das Beste an dieser Stelle ist, dass es nicht 7 effektive Schritte eines erfolgreichen Christen sein muss oder 6 oder 5 Dinge, die man tun muss, um besser in seinem Leben klarzukommen und gottesfürchtiger zu leben, sondern es ist wirklich nur eine einzige Sache, die ihr heute mitnehmen müsst. Das ist doch toll, oder? Man muss sich nicht groß daran erinnern. Es gibt eine Sache, die heute wichtig ist. Lass uns also nun herausfinden, was diese eine Priorität ist, was diese eine Priorität ausmacht. Und dazu lesen wir im Lukas-Evangelium in Kapitel 10 die Verse 38 bis 42. Ein Text, den ihr wahrscheinlich schon sehr gut kennt und auch schon öfters mal gelesen und gehört habt. Lukas 10, Vers 38 bis 42. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam. Und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Sie setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach: Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles, eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Wir wollen uns diesen Text heute in 2 Schritten anschauen, um herauszufinden, was diese eine Priorität ausmacht. Und diese zwei Schritte ist, der erste, dass wir uns anschauen, wie jemand die höchste Priorität verpasst, und zwar im Dienen. Also der erste Schritt, die höchste Priorität verpasst im Dienen. Und der zweite Schritt ist die höchste Priorität gewählt im Schauen. Die höchste Priorität gewählt im Schauen. Und bevor wir uns aber im Detail mit dieser Geschichte beschäftigen, müssen wir uns in den Kontext hineinversetzen. Was ist denn vorher geschehen und was passiert danach? Wie ihr vielleicht wisst, beschreibt das Lukas-Evangelium Jesu Geschichte am ausführlichsten von allen Synoptikern. Das mag vielleicht daran liegen, dass Lukas ein Arzt ist und sehr akribisch arbeitet. Das Fokus von diesem Evangelium, wie jedes Evangelium einen speziellen Fokus hat, das Fokus von diesem Evangelium ist auf den barmherzigen und liebevollen Herrn Jesus Christus. Und so finden sich hier im Lukas-Evangelium einige Geschichten, die sich in den anderen Evangelien nicht wiederfinden. Zum Beispiel die Geschichte des barmherzigen Samariters. Oder diese Geschichte, mit der wir uns heute beschäftigen. In Lukas Kapitel 10 befinden wir uns noch am Anfang von Jesu Dienen und Dienst auf Erden. Und wir sehen, dass in den vorhergegangenen Kapiteln er sehr viele Wunder getan hat. Aber neben diesen ganzen Wundern, die auf ihn zeigen als den Messias, berief er auch seine ersten Jünger. Wir sehen es in Kapitel 9, wie er die 12 aussendet, die er gerade berufen hat. Lukas 9, Vers 1 bis 2, ihr könnt kurz da aufschlagen, es sind nur ein paar Blätter vorher. Dort berief er seine ersten 12 Apostel. Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heiligung von Krankheiten. Und zur Heilung von Krankheiten. Und Vers 2, er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Im nächsten Kapitel, in Kapitel 10, sehen wir dann, wie er eine erweiterte Gruppe von 70 Menschen aussendet und ihnen Vollmacht gibt, Dinge zu tun, die sie noch nie in ihrem Leben vorher getan haben oder auch danach wirklich tun konnten. Und das ist, dass sie Dämonen austreiben konnten und auch Menschen heilen. Es war eine einmalige Zeit für diese 70. Dämonen flohen vor ihnen und Menschen kamen zum Glauben. Wir sehen das in Kapitel 10, Vers 23 bis 24. Wenn ihr das kurz aufschlagen wollt, dort spricht Jesus davon, wie einmalig diese Situation für diese 70 sein würde. Er sagt, glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wünschten zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Nun danach, nach dieser Begebenheit, nach diesem Aussenden der 70 und dem Zurückhören von diesen 70, wurde er von einem Gesetzeslehrer versucht, der erst fragte, was man tun muss, um ewiges Leben zu finden. Und das ist dann endet in der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Die Eingangsfrage von diesen Gesetzesgelehrten waren, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erhalten? Und am Ende gibt der Gesetzesgelehrte nach Jesu Anfragen die richtige Antwort selbst. Und er sagt, wir müssen Gott lieben und wir müssen unseren Nächsten lieben. Das ist, wie das ganze Gesetz Mose zusammenzufassen ist. Gott zu lieben und den Menschen zu lieben. Aber am Ende hängt sich dieser Gesetzesgelehrte an der Frage auf, wer sein Nächster ist. Und wir kennen die Geschichte vom barmherzigen Samariter, beschreibt dann Jesu Antwort darauf, dass alle Leute unser Nächster sind. Dass wirklich jede Person unser Nächster ist. Und in Lukas 10, Vers 37 ruft er dann uns dazu auf, um genau das zu tun, was der barmherzige Samariter getan hat. Dort steht, so geh nun hin und handle ebenso. Und das bringt uns dann nun zu unserem Text heute, den wir gerade gelesen haben. Und wie schon gesagt, es ist kein Zufall, dass dieser Text genau an dieser Stelle steht in diesem Evangelium. Dass diese Begebenheit mit Martha und Maria in Gottes Souveränität genau an diesem Punkt stattgefunden hat. Aber dazu später dann nochmal mehr. Also diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben, besticht durch ihre Einfachheit. Es ist wirklich nicht schwer zu verstehen, was uns Gott hiermit zu sagen hat, oder? Wir sehen in dieser Geschichte zwei Frauen. Wir sehen auf der einen Seite Martha und auf der anderen Seite Maria. Die eine ist uns ein Beispiel im Negativen und die andere ist uns ein Beispiel zum Positiven. Die eine hat ihre Prioritäten verdreht, die andere hat ihre Prioritäten auf der richtigen Seite. Das bringt uns zum ersten Schritt. Der erste Punkt, den wir heute durchgehen möchten, die höchste Priorität verpasst im Dienen. Die höchste Priorität verpasst im Dienen. Die Person, die ihre Priorität verpasst hat, ist natürlich Martha. Schaut euch den Text nochmal an, Vers 38 bis 39. Hier finden wir ein paar Beobachtungen, ein paar Informationen über diese Frau, die uns diese verzerrte Priorität aufzeigt. Die erste Information, die wir hier aus Vers 38 über Martha herausfinden, ist, dass sie ein Haus hat. Sie hatte ein Haus und das war nicht normal für Frauen ihrer Zeit. Das ist wahrscheinlich auch nicht normal heute, dass eine alleinstehende Frau, wir lesen nichts von einem Ehemann oder einer größeren Familie, dass eine alleinstehende Frau ein großes Haus hat. Sie hatte ein Haus, das ist die erste Beobachtung, die wir über Martha machen können. Die zweite Beobachtung, die wir über Martha machen können, ist auch in Vers 38 und das ist, dass sie gastfreundlich war. Sie nahm diese Gruppe, die zu ihrem Haus kam, unangemeldet, nahm sie auf. Und das war nicht ganz normal, was diese Gruppe von Gläubigen anbetraf, weil wir lesen schon in Kapitel 9, dass sie öfters mal auch abgelehnt wurden. Sie wurden eigentlich oft aus den Orten vertrieben und wurden nicht angenommen. Und hier ist Martha und Maria und sie öffnen ihr Haus, was wirklich Gastfreundschaft aufzeigt. Das Dritte, was wir hier herausfinden können über Martha, ist, dass sie noch eine Schwester und einen Bruder hatte. Sie ist die Schwester von Maria und später lesen wir noch in Kapitel 10, Vers 39 hier, später lesen wir auch noch, dass sie Lazarus als Bruder hat. Es ist also gut möglich, dass sie die Älteste dieser Sippe ist, weil sie auch immer zuerst genannt wird und weil es ihr Haus ist. Die vierte Sache, die wir über sie herausfinden können, ist, dass sie eine aktive, dienstbereite und beschäftigte Frau war. Sie war eine wahre Macherin. Wenn ihr Vers 40 mal anschaut, dort sehen wir das. Wahrscheinlich war sie auch leicht perfektionistisch veranlagt, denn das Verb in Vers 40, was Jesus hier sagt, wo er sagt, sie macht sich viel zu schaffen, ist reflexiv. Das heißt, es ist sie selber, die sich diese Arbeit aufstellt. Es ist nicht, dass jemand ihr sagt, dass sie es tun muss, sondern sie tut sich diese Arbeit selber. Das heißt, es war wirklich nicht nötig, so viel zu tun, aber sie hat sich dazu entschlossen, alles das zu tun, was sie dann tat. Das griechische Wort spricht davon, dass sie hierhin und dahin gezogen wurde. Also sie, ja, das muss man noch machen und das muss man noch machen und das muss man noch, ey, das muss ja auch noch gemacht werden. Das ist das Bild, was hier von ihr entsteht. Fünftens können wir herausfinden, dass sie eine recht unruhige und nervöse Person war. In Vers 41 lesen wir Jesu Blick auf sie und er sagt, dass sie mit vielen Sorgen beladen ist. Du machst dir Sorgen um viele Dinge. Und wie wir später sehen werden, konnte sie auch noch ziemlich herrisch werden und ziemlich bossy, was vielleicht auch zu dem Bild passt, dass sie diejenige ist, die diese Familie anleiten musste. Es gibt noch zwei weitere Stellen im Neuen Testament, die uns noch mehr Informationen über Martha geben. Wir werden es jetzt nicht im Detail anschauen, aber das eine wäre in Johannes 11, Vers 20 und folgende und Johannes 12. Dort lesen wir noch, dass ihr Haus in dieser Stadt unter den Juden sehr bekannt war. Das heißt, sie hatte eine sehr gute Stellung unter der jüdischen Bevölkerung, was als Frau wiederum nicht normal war. Eine weitere Sache, die wichtig zu beobachten ist, ist, dass Martha und ihre Geschwister sehr wohlgläubig waren. Und sie wurden von Jesus ganz speziell geliebt. Wir lesen das durch das ganze Neue Testament hindurch, besonders in Johannes 11. Aber in Lukas 10, Vers 40 sehen wir eine Indikation davon, dass sie wirklich im Glauben waren. Und das ist, weil Martha Jesus Herr nennt. Und das Wort, was hier hintersteht, ist das griechische Wort Kyrios, also was wirklich von dem Herrn spricht. Das ist schon ein sehr gutes Anzeichen von wahrer Bekehrung. Und das ist schon irgendwie beachtlich. Denn hier in Lukas 10 sind wir am Anfang seines Dienstes. Und es ist gut möglich sogar, dass das eine der ersten Begegnungen ist, die Maria und Martha direkt mit ihm haben. Vielleicht haben sie ihn schon gehört vorher und auch etwas gesehen, aber das wird das erste Mal sein, dass er in ihr Haus kommt. Aber das wird nicht das letzte Mal bleiben, wie wir später noch lesen werden. Aber es ist wirklich beachtlich, dass sie schon diesen frühen Glauben aufzeigen und ihn wirklich Herr nennen. Des Weiteren, wie schon gesagt, lesen wir nichts über einen Ehemann. Also es kann gut sein, dass sie entweder eine Witwe ist, was in der Zeit sehr gut möglich war, oder sie nie geheiratet hat. Ich würde zum Ersten tendieren. Nun, diese Martha, diese beschäftigte Frau, macht es sich nun daran, um zu dienen, während ihre Schwester an Jesus Füßen saß und zuhörte. Generell gesehen, wenn wir zu dieser Stelle kommen, denken wir immer, ja, Martha ist irgendwie, sie ist irgendwie schlecht. Ja? Wir rücken sie in ein schlechtes Licht. Aber bevor wir das tun, müssen wir uns erstmal mit der Situation damals etwas anfreunden, damit wir verstehen, dass das, was sie getan hat, eigentlich völlig normal war. Schaut euch Vers 38 nochmal an. Wer kam denn hier alles zu Besuch? Wer sind denn diese Leute, die hier vor Martha und Marias Haus stehen? Nun, das sind die Leute, mit denen Jesus vorher in dem Kapitel Zeit verbracht hat. Und wer sind denn diese Leute? Das sind mindestens die 12, wenn nicht sogar die 70 mit dabei, vielleicht noch mehr. Wie wir wissen, sind sehr viele Leute Jesus immer gefolgt. Also selbst wenn es die 70 nicht waren, die mit dabei waren, dann waren es trotzdem mindestens die 12 plus Jesus plus Maria und Martha, die jetzt in diesem Haus Essen und Unterkunft wollten. Unangemeldet. In einer Zeit, wo es noch kein Netto oder Spar irgendwo um die Ecke gab, wo man kurz hinhuschen konnte und sich noch irgendwas holen konnte für irgendwelche Leute, die jetzt hier verköstigt werden mussten. Und Martha hat die Verantwortung für diese Person. Sie ist diejenige, dessen Haus es ist. Sie muss dafür sorgen, dass diese Leute verköstigt werden, dass sie auch Unterkunft finden. Sie ist die Herrin des Hauses, es ist ihr Haus. Und vor allem in der jüdischen und arabischen Kultur wissen wir, dass Gastfreundschaft eine extrem hohe Lage hat, eine extrem hohe Priorität in dem Leben, wo du Leute wirklich beleidigen kannst, wenn du ihnen nicht Gastfreundschaft übergibst. Es ist also wirklich nicht von ungefähr, dass Martha sich so viel zu schaffen macht. Es ist eine sehr prekäre Situation und sie ist diejenige, die dafür verantwortlich ist. Es war also wirklich normal und erwartet von ihr, das zu tun, was sie getan hat. Und das noch bei so einem hohen Gast. Stellt euch mal vor, was würdet ihr denn tun, wenn Jesus vor eurer Tür stehen würde? Aber eine Sache, die an diesem Abend nicht normal war, war das Verhalten ihrer Schwester. Sicherlich hatte sie als jüngere Schwester ihrer älteren Schwester bis zu einem gewissen Zeitpunkt ausgeholfen in dieser Vorbereitung. Aber nun sitzt sie an Jesus Füßen und hört ihm zu. Nun, im Haus Martha kochte nun nicht nur die Suppe, sondern auch ihr Gemüt. Und es ist nicht nur genug zu sehen, dass Martha ihre Prioritäten verdreht und durcheinander hat durch ihre Einstellung, sondern wir sehen, dass einfach ihr Charakter sich verändert durch diese verzerrten Prioritäten. Und schaut euch, das sehen wir in Vers 40, schaut euch Vers 40 nochmal an. Es ist wirklich unglaublich zu sehen, was wir jetzt von ihr hören. Diese dienbare, starke Frau, die wirklich im Glauben steht. Nachdem sie nun schon etwas länger diese Situation angeschaut hat mit ihrer Schwester Maria und sie die ganze Zeit beschäftigt sein muss, bricht es aus ihr plötzlich heraus. Und sie hat nun jeweils eine Frage und einen Befehl, an den sie an Jesus richtet. Lass uns nochmal Vers 40 lesen. Sie sagt, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Nun, was für eine neutestamentarische Frage ist das denn? Kümmerst du dich nicht an Jesus gerichtet, den Herr des Himmels und der Erde, der gekommen ist, um sein Leben zu lassen für seine Schafe. Der Hirte der Schafe, der selbst für Martha sein Leben lassen wird später. Der Herr und Schöpfer des Himmels, kümmerst du dich nicht? Sie hätte vielleicht sowas gedacht wie, oder sowas sagen können, hier, wenn ich mal kurz stören darf. Ich weiß, du bist gerade dabei, von sehr wichtigen Dingen zu reden, so von Himmel und Hölle und den Weg zur Erlösung, wie groß Gott ist und wie wir den Weg zur Erlösung finden können. Aber bitte, kümmerst du dich nicht, dass ich all diese Sachen hier allein machen muss? So oder so ähnlich hätte sie es sagen können. Aber was als nächstes kommt, ist eigentlich noch unfassbarer als das. Und das ist, es ist nicht nur genug damit, dass sie Jesus der Gleichgültigkeit beschuldigt. Denn das ist, was sie hier tut. Kümmerst du dich nicht? Es kommt noch schwerer. Sie teilt ihm sogar noch einen Befehl aus und sagt, sage doch du ihr, dass sie mir hilft. Nun hat sie die Fassung völlig verloren. Nun steht das Geschöpf vor seinem Schöpfer und gibt ihm Anweisungen. Und das alleine nur, weil sie ihre Prioritäten an der falschen Stelle hat. Der Stress der Situation beginnt ihr die Freude am Dienen zu nehmen und lässt sie völlig falsch auf diese Situation schauen. Und hier sehen wir das wahre Herz von Martha, das Herz eines sündhaften Menschen mit einer verdrehten Natur, der noch nicht perfekt ist. Und ihr müsst verstehen, hier mit Martha ist das Folgende passiert, dass sie nämlich eben nur das Gute gewählt hat und sich nicht für das Beste entschlossen hat. Und wenn man das tut, wenn man anfängt, seine Prioritäten an den falschen Ort zu setzen, dann hat das Einfluss auf die gesamte Fassung eines Menschen. Und das sehen wir bei ihr. Sie ist angefressen, sie ist fertig, sie ist frustriert, sie war beleidigt. Und in diesem Moment hat sie ihren Blick auf wen gerichtet? Nicht auf Jesus, nicht auf Gott, sondern alleine auf sich und ihre ach so schwere Situation. Keiner versteht mich hier, ich arme Martha. Das ist, was eine verdrehte und verzerrte Priorität anrichten kann. Sicherlich hatte sie sich am Anfang gefreut, der Herr ist hier und wir möchten von ihm hören, aber jetzt hat sie das umgeschlagen in etwas völlig anderes. Nun steht sie vor ihrem Schöpfer und gibt ihm Anweisungen. Sie war an diesem Punkt wirklich nur mit der vergänglichen Speise besorgt und nicht so sehr um ihr seelisches Wohl. Und ihr müsst euch mal vorstellen, hier sitzt dein Gott und Schöpfer und gibt dir Wahrheiten, die du so sonst noch nie gehört hast oder auch sonst noch nie in diesem Maß hören wirst. Und du hast Essen und Schlafen vor dir und was alles noch so passieren muss. Sie hat ihre Prioritäten am falschen Ort. Und Jesus macht das deutlich in Vers 41. Schaut euch das mal an. Er sagt dort, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Was wir hier beobachten können, ist die liebenswerte Art und Weise, wie Jesus mit seinem Geschöpf hier umgeht. Wie Gott mit der Frau umgeht, die ihn gerade der Gleichgültigkeit bezichtigt hat und die ihm gerade einen Befehl gegeben hat, hätte er wahrscheinlich von seiner Stellung her alles Recht gehabt, um sie einen Kopf kürzer zu stutzen. Aber das tut er nicht. Er gibt ihr eine sehr liebenswerte Antwort. Er sagt, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles, aber eines ist nur Not. Mit dieser einfachen und gnädigen Antwort zeigt Jesus ihr deutlich auf, dass ihr Verständnis von Notwendigkeit am falschen Ort ist. Seht ihr, sie war auf das Dienen an dem Punkt fixiert. Sie war auf sich fixiert. Sie war eine Macherin. Sie hat gesehen, was getan werden muss und sie hat es getan. All die guten Dinge, die getan werden müssen, das hat sie getan. Aber sie hat dabei das Wichtigste vergessen. Nun, bevor du zu hart mit Martha ins Gericht gehst, oder du vielleicht sitzt und denkst, ich kenne da eine Person, die unbedingt das hören müsste, ja, die nur beschäftigt ist, die sich überhaupt nicht auf Gott konzentriert. Bevor wir das tun, sollten wir uns erstmal unsere eigene Nase fassen. und vielleicht die Frage stellen, wieso kommen wir sonntags zum Gottesdienst? Wieso kommen wir unter der Woche zu Bibelkreisen? Wieso kommen wir zu Gebetsabenden? Wieso tun wir das eine oder das andere im christlichen Dienst? Wieso? Aus welcher Motivation heraus? Ist es, um Gemeinschaft zu haben? Ist es, um zu dienen? Weshalb kommen wir hier sonntags her und treffen uns als Gemeinde? Seht ihr, die Antwort auf diese Frage wird dir zeigen, wo deine Priorität im Leben nämlich sitzt und steht. Es gibt eine gewisse Parallele zu dem, was wir hier sehen in dieser Geschichte. Wir können mit ganz vielen guten Dingen uns beschäftigen. All die Dinge, die getan werden müssen, den Dienst in der Gemeinde zu verrichten und alles, aber wir können dabei die höchste Priorität verpassen und vermissen. Siehst du, und wenn du über dein Leben ein bisschen nachdenkst und schaust, weshalb du gewisse Dinge tust, dann wirst du feststellen, dass du wahrscheinlich gar nicht so arg viel besser bist als Martha. Wir sollten also vorsichtig sein, mit ihr zu schnell ins Gericht zu gehen. Aber zum Glück gibt es nicht nur Marthas in dieser Welt, sondern es gibt auch Marias. Es gibt Leute, die sich auch wie Maria richtig orientieren und ihre Prioritäten auf der richtigen Seite haben. Nun, was macht nun diese Maria so vorbildlich? Und das bringt uns zu unserem zweiten Schritt, zu unserem zweiten Punkt. Die höchste Priorität gewählt im Schauen. Die höchste Priorität gewählt im Schauen. Nun, wir schauen uns wieder etwas Maria an, so wie wir uns gerade Martha angeschaut haben. Wenn wir das aber tun, stellen wir fest, dass uns gar nicht so viel über Maria gesagt wird. Sie wird lediglich in dieser Geschichte am Rande erwähnt. Und doch nimmt sie eine erhabene Stellung ein. Lass uns nochmal Vers 41 und 42 zusammen lesen. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Und was wir hier über Maria wissen, ist, dass sie im Gegensatz zu ihrer Schwester ihre Priorität an der richtigen Stelle hatte. Sie hatte sich das gute Teil erwählt. Nun, was war denn das gute Teil? Maria bedeutet so viel wie junge Frau oder Jungfrau, was wohl wahrscheinlich auch ihre Stellung in dieser Familie aufzeigte, dass sie die jüngere Schwester war. Und als jüngere Schwester hätte sie natürlich diese Pflicht auch gehabt, ihrer älteren Schwester zu helfen, gerade bei so einem hohen Besuch zu dienen. Und in Vers 39 lesen wir nun etwas sehr Ungewöhnliches. Schaut euch das nochmal an, Vers 39. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Sie setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Worte zu. Es gibt hier ein paar wichtige Beobachtungen, die wir machen müssen über das, was Maria tat, um herauszufinden, wie diese Priorität denn aussieht. Erstens, in der Kultur, in der damaligen neutestamentarischen Kultur, war es für Frauen nicht erlaubt, an den Füßen von Männern zu sitzen. Man hat es einfach nicht getan. Und schon gar nicht an den Füßen eines Lehrers. Das taten nur Männer. Es ist absolut ungewöhnlich, was sie hier tut. Es ist sogar höchst kontrakulturell. Sie geht komplett gegen ihre Kultur und schreitet aus ihrer Rolle als Frau in dieser Situation heraus und setzt sich zu Jesu Füßen. Einige der Rabbiner haben sogar gelehrt, dass Frauen nicht belehrt werden können oder sogar dürfen. Aber wir sehen hier in der Antwort von Jesu, dass seine Sicht von den Dingen ganz anders ist als den von den Rabbinern. Zweitens, dieser Ausdruck von sich jemanden an die Füße von jemanden zu setzen, hat immer etwas mit Unterwürfigkeit und Belehrbarkeit zu tun. Man setzt sich zu den Füßen von einem Lehrer, um von ihm zu lernen. Wir haben heute auch das Sprichwort noch. Das heißt, man öffnet sein ganzes Leben, seinen Intellekt dafür und möchte hören, was denn dieser Mensch zu sagen hat, damit ich von ihm lernen kann. Drittens lesen wir auch in diesem Vers, dass ihre Aktion völlig berechnet war. Sie wurde nicht hingeschubst oder von irgendjemand gezogen oder Martha hat gesagt, jetzt setz du dich mal hin und hör mal dazu, sondern sie hat das gewollt. Dieses Verb, was hier in Vers 39 verwendet wird, ist ein aktives Verb. Sie setzte sich. Und in Vers 42 lesen wir davon, dass Jesus sagt, sie hat sich das Gute erwählt. Das heißt, er sieht und er weiß, dass sie sich entschlossen hat, gegen ihre Kultur, gegen die Situation, gegen alle Erwartungen, jetzt sich hinzusetzen und ihm zuzuhören. Sie wollte nur eine einzige Sache in diesem Moment. Und das ist das, was die höchste Priorität in diesem Moment war, von Jesus zu hören und von ihm zu lernen. Ihn zu schauen. Denn er war jetzt hier. Sie wollte wirklich von ihm lernen und alles andere musste in den Hintergrund treten. Und das wäre auch so ganz nebenbei die richtige Reaktion für Martha gewesen. In diesem Haus hätte es an diesem Punkt nur zuhörende Menschen geben müssen, keine Dienende. Jesus kümmerte sich wenig darum, was sie zu essen bekommen würden oder wo sie schlafen würden. Was wirklich wichtig für ihn war, ist, dass sie Gottes Königreich sehen und erkennen und daraus lernen, wie sie da hinkommen, zu Gottes Ehre. Alle sollten wie David sein. Alle in diesem Haus sollten an diesem Moment nur diese eine Sache in ihrem Kopf und ihre Priorität haben, das ist, von Gott zu hören. Paulus in Philipper 3 sehen wir, dass er ähnliche Prioritäten hatte, wie wir es in David sehen. Philipper 3, Vers 13 bis 15, dort sagt er Folgendes, in einer sehr ähnlich davidischen Art und Weise: Eines aber tue ich. Und was ist dieses eine? Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Was liegt vor ihm? Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Das ist sein Aufruf. Paulus hat genau das auch so verstanden, dass das wie David und das, was Jesus hier in dieser Geschichte lernen möchte, dass es diese eine Priorität in unserem Leben geben sollte. Und das ist, dass wir auf Christus hinzielen, auf ihn schauen und ihn unsere Priorität machen. Nach Jesu Vorstellung läuft alles in unserem Leben allein auf diese eine Sache hinaus. Kennst du ihn? Kennst du ihn? Kennst du ihn und willst du ihn kennenlernen? Und du kannst dich dann fragen, okay, wenn das wirklich so wichtig ist, was muss ich denn tun, um ihn zu kennen? Nun, du musst seine Gedanken kennen, du musst wissen, wie er denkt. Aber wie tue ich das? Ich tue das, indem ich ihn hören kann. Und wie kann ich ihn hören? Ich kann ihn hören, wenn ich seine Worte höre. Okay, wie kann ich seine Worte hören, weil er ist ja nicht mehr da. Er ist ja nicht mehr bei uns. Wir können von keinem Besuch erwarten, dass er mal vor unserer Haustür steht. Wie kann ich denn ihn und seine Worte hören, damit ich ihn besser kennenlernen kann? Durch sein Wort, was wir vor uns haben, in der Schrift. Dort hören wir und lesen von Jesus. Wenn wir uns an die Füße von Jesus Christus setzen wollen, wie Maria es hier tat, tun wir es, indem wir uns mit seinem Wort beschäftigen. Wir hören seine Worte. Und wir hören seine Worte in den Hauskreisen. Wir hören seine Worte in der Predigt. Wir hören seine Worte in seiner Schrift, in der Stillezeit. Das ist der Grund, weshalb wir zu den Zusammenkünften zusammenkommen sollten. Nicht alleine um der Gemeinschaft willen. Oder nicht weil wir irgendetwas nichts Besseres zu tun hätten am Sonntag oder an einem anderen Tag in der Woche, sondern der Grund, weshalb wir zusammenkommen sollten, unser Herzenswunsch muss es sein, um von Jesus zu hören und von ihm zu lernen. Und zu Recht kommen viele von euch mit der Einstellung auch hierher und sagen: Brüder, wir wollen Jesus sehen. Zeigt uns diesen Gott und nicht irgendwelche Geschichten über Politik oder irgendwelche Erfahrungsberichte, sondern wir wollen in seinem Wort ihn erkennen. Das ist die richtige Einstellung. Das muss der Grund sein, der Hauptgrund, die Hauptmotivation, weshalb wir hier zusammenkommen. Dass wir ihn hören und ihn sehen. Und deshalb ist die Predigt auch so zentral. Und deshalb nehmen wir uns auch viel Zeit für Gottes Wort, wie wir auch vorher gesungen haben. Deshalb tun wir uns nicht damit zufrieden, dass wir 10 Minuten eine kleine Botschaft hören, die eventuell aus der Schrift kommt. Sondern wir wollen wirklich Jesus erkennen und ihn sehen. Das ist unsere höchste Priorität in unserem Leben. Es ist, Jesus zu sehen, Jesus zu kennen und von ihm zu lernen. Das ist auch übrigens, wie wir unseren Glaubenslauf laufen sollten. Und wir lesen das im Hebräerbrief. Der Schreiber des Hebräerbriefes zielt nämlich ganz genau darauf ab. In Hebräer 12, eine Stelle, die man sehr oft zitiert, in Hebräer 12, Verse 1 bis 3, spricht er nämlich davon. Und er spricht die Hebräer, die gläubigen Hebräer da an und sieht, dass sie eigentlich kurz davor sind, um müde zu werden und den Glaubenslauf nicht zu vollenden. Und er spricht sie an und sagt ihnen, sie sollen doch auf Jesus schauen, nicht auf ihre Situation, nicht auf ihre Sündhaftigkeit, nicht auf ihre Gebrochenheit, sondern alleine auf ihn zu schauen. Und das kulminiert in Vers 3, Kapitel 12, wo er sagt, achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Seht ihr, am Ende ist es genau das Gleiche. Die gleiche Richtung, den gleichen Blick, den Jesus hier in dieser Geschichte mit Maria und Martha als höchste Priorität aufsetzt. Und das ist, auf ihn zu schauen und ihn zu kennen. Er allein ist die erfrischende Quelle des Lebens. Nichts anderes. Und das ist, was Maria und Martha und die ganzen Jünger, die dort vor Ort waren, hören mussten. Denn in der Geschichte von Jesu Zeit auf Erden ist von diesem Kapitel an, von Kapitel 10 bis kurz zum Ende von seinem Leben hier auf Erden, in Kapitel 19, lehrt Jesus hauptsächlich. Er tut nicht mehr viele Wunder. Der Großteil von seinem Dienst zwischen Kapitel 10 und 19, was eigentlich seinen ganzen Dienst ausmacht, ist einfach Lehre. Er belehrt Leute. Er sagt ihnen, wie das Königreich aussieht. Er sagt ihnen, wie Gott aussieht. Und er zeigt ihnen den Weg zum ewigen Leben. Und sie sollten nicht tun und arbeiten und viele Dinge tun, sondern sie sollten zuhören. Sie sollten hören. Das ist, was die Jünger hören mussten an diesem Punkt. Und diese Worte von Jesus lesen wir öfters im Neuen Testament, zum Beispiel in Matthäus 13, in dem Gleichnis von den vier Ackerböden. Wenn ihr das ein bisschen in Erinnerung habt, beschreibt dieses ganze Gleichnis nur am Ende einen einzigen Gläubigen oder den richtig Gläubigen, und es ist derjenige, der Gottes Wort hört. Der Gottes Wort hört und es umsetzt im Gehorsam. Aber er muss es erst hören. Das ist Voraussetzung. Das ist der erste Schritt. Gläubige werden nicht gläubig, indem sie nur irgendwelche christlichen Dinge tun, sondern Gläubige werden zu Gläubigen, indem sie Gott erkennen, indem sie ihn gehört und gesehen haben, und daraus entsteht dann das Tun. Hören kommt immer vor dem Tun. Aber doch gehören beide zusammen. Denn mit Hören alleine ist es auch nicht getan. Nun kommen wir zum Schluss. Unser Leben, wie gesagt, ist wirklich voll mit allen möglichen Dingen. Viele gute Dinge. Dinge, die auch wirklich Gott alle Ehre geben würden. Zum Beispiel in der Gemeinde dienen. Aber wir geben uns sehr oft, wie dieses Zitat am Anfang gesagt hat, mit eben diesen guten Dingen zufrieden und vergessen, dass es ja etwas Besseres gibt. Dass es etwas gibt, was vor all dem anderen stehen sollte. Etwas Hervorragendes. Du und ich, wir sind dazu erschaffen worden, um mehr als nur für diese guten Dinge zu leben. Arbeit zum Beispiel ist eine gute Sache. Aber ich kann meine Arbeit so verwenden, dass das mein ganzes Leben ausmacht. Macht das glücklich? Nein. Und wir wissen das alle in unserem Herzen irgendwo, dass es viel mehr gibt als nur diese Dinge, was unser kleines Leben ausmacht. Wir alle haben diesen Drang danach, um nach mehr zu streben. Und das ist auch übrigens, um was es in diesem Buch geht von Paul David Tripp, dass es ein Streben nach mehr geben muss, weil Gott uns so gemacht hat. Und dieses Mehr, nach dem wir streben sollen, ist nur er alleine. Nur er stellt uns zufrieden in dieser Sache. Er ist das Ziel von diesem Mehr, was wir verlangen müssen. Und das ist auch der Aufruf heute. Das ist der Aufruf heute aus dieser Stelle heraus, dass du dich in deinem Leben dazu verpflichten sollst, das deine eine Priorität zu machen, die Priorität in deinem Leben, Gott zu suchen und ihn zu erkennen, in seinem Wort, danach zu verlangen, mehr und mehr in sein Ebenbild verändert zu werden, indem wir mehr Zeit mit ihm und in seinem Wort verbringen, indem wir wirklich mit richtiger Intention auch hierher kommen, indem wir herkommen, dass wir sein Wort hören, egal wie gut oder wie schlecht es gepredigt ist, dass wir sein Wort hören und ihn dadurch erkennen. Wir kommen nicht hierher, um Menschen zu folgen oder irgendwelchen Predigern zu folgen, sondern wir kommen hierher, um Jesus Christus zu folgen. Und die Prediger sind nur sein Sprachrohr, hoffentlich. Und das ist, was heute Morgen auch wichtig ist an dieser Stelle. Du musst Jesus kennen und du musst ihn hören. Lass dich nicht durch den Alltag, durch diese vielen wichtigen und auch guten Dinge von dieser einen Priorität ablenken. Und man sagt eigentlich immer, als Prediger predigt man das am besten, was man am meisten nötig hat. Und das ist einer von den Gründen, weshalb ich diese Predigt auch schon öfters halten musste. Und es ist immer wieder beschämend und ein neues Wachrütteln, um wieder daran zu erinnert werden, ich habe das schon wieder nicht so hingekriegt, wie ich das eigentlich vorhatte. Aber das ist der Aufruf, den Jesus heute an dich und an mich hat, dass wir in unserem Leben unsere Prioritäten richtig organisieren, beziehungsweise nur eine Priorität haben, und das ist, ihn zu kennen. Wir lesen in Matthäus 13, dass Jesus am Ende von dem Gleichnis von den vier Ackerböden einen Aufruf hat. Und diesen Aufruf, den hat er schon öfters gegeben. Und dieser Aufruf ist auch heute für uns wichtig. Und dieser Aufruf lautet, in Matthäus 11, Vers 5 oder 13, Vers 9 sagt er, wer Ohren hat zu hören, der tue was? Der tue, der arbeite, der gehe hinaus, der komme wieder zurück. Nein, wer Ohren hat zu hören, der tut was? Der hört. Hört. Der setzt sich hin und erwartet, Christus zu sehen und ihn zu hören. Das ist der Aufruf, den er dort gibt. Am Ende kannst du keinen Menschen wirklich lieben, wie Christus geliebt hat, wenn du Gott nicht zuerst gehört und erkannt hast. Die Reihenfolge in dem höchsten Gebot ist genau richtig. Wir sollen zuerst Gott lieben und dadurch bedingt können wir Menschen lieben. Wir können Menschen nicht wirklich lieben, wenn wir Gott nicht lieben. Wie können wir Gott lieben lernen? Indem wir ihn hören und erkennen. Und das bedeutet, dass wir wirklich Zeit darauf investieren, um ihn auch wirklich zu sehen. Es gibt nichts Besseres als den Herrn der Schöpfung, der Anfang und unser Ende ist, der Alpha und Omega ist, der die Quelle des Lebens ist, ihn zu hören und ihn zu schauen. Beides, das Alte Testament und das Neue Testament, sind voll von solchen Anweisungen. Matthäus 6, Vers 33 kennen wir. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Was ist das alles dort in Matthäus 6? Alles andere. Die eine Priorität ist wichtig, nach ihm zu trachten und dann alles andere. Oder in 5. Mose 8, Vers 3. Dort steht, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Oder Matthäus 11, Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Oder Jeremia 9, Vers 22 bis 23, ganz toller Text, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr. Das soll unser Leben sein. Das soll meine und deine Priorität sein, vor allem anderen. Vor Haus, vor Familie, vor Arbeit, vor Finanzen, vor Gemeinschaft, vor Evangelisation, vor Dienen, vor Gesundheit, vor Schlaf, vor Mittagessen und vor all diesen Dingen, die zwar gut und richtig sind, die aber schnell unseren Blick wegnehmen können von dem, wo es wirklich sein sollte. Wir sollten alleine auf ihn hören und auf ihn schauen. Was David gebeten hat, Das soll auch unser tagtägliches Gebet sein. Mach es zu deinem tagtäglichen Gebet. Psalm 27, Vers 4. Eines erbitte ich von dem Herrn, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Lasst das unsere eine Priorität im Leben sein, ihn sehen zu wollen und alles daran zu tun, um das auch hinzubekommen. Amen.